von seiner Lehre erfasst. Die Feldrede. Als Grundlage dieser Predigt lese ich uns den Predigttext aus Lukas 6 ab Vers 17. Und er ging mit ihnen hinab und trat auf ein ebenes Feld. Und um ihn war eine große Schar seiner Jünger und eine große Menge des Volkes aus ganz Judäa und Jerusalem und aus dem Küstenland von Tyros und Sidon, die gekommen waren, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Und die von unreinen Geistern umgetrieben waren, wurden gesund. Und alles Volk suchte ihn anzurühren, denn es ging Kraft von ihm aus und er heilte sie alle. Und er hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach: Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt satt werden. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und euch ausstoßen und schmähen und verwerfen, euren Namen als böse um des Menschensohnes willen. Freut euch an jenem Tage und springt vor Freude, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel, denn das Gleiche haben ihre Väter den Propheten getan. Aber dagegen weh euch Reichen, denn ihr habt euren Trost schon gehabt. Weh euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Weh euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet weinen und klagen. Weh euch, wenn euch jedermann wohlredet, denn das Gleiche haben ihre Väter den falschen Propheten getan. Aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben ihre Freunde. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Denn die Sünder tun dasselbe auch. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch die Sünder leihen den Sündern, damit sie das Gleiche bekommen. Vielmehr, liebt eure Feinde, tut Gutes und leiht, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Und für alle, die das Textblatt haben, die Fortsetzung folgt innerhalb der Predigt. Und ich lade euch und sie ein, zum Gebet miteinander aufzustehen. Allmächtiger König, unser himmlischer Vater, so kommen wir im Namen von Jesus als Gemeinde vor dich. Danke, dass wir uns dir nahen dürfen. Du bist verzehrendes Feuer, ewige Glut, vollkommen gerecht und vollkommen gut, so heilig und so machtvoll, so voller Kraft, dass es unser Denken und Vorstellungsvermögen übersteigt. Und trotzdem nimmst du uns an als deine Kinder. So nah, so liebevoll, mit so tiefer Annahme. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür und legen dir gleichzeitig unser Land hin, in dem so viele Menschen dich vergessen haben, nicht nach dir fragen, andere Wege gewählt haben. Bitte erbarm du dich und ruf zu dir. Und du weißt aber, ob heute Morgen hier jemand zuhört oder da ist, der noch nicht bei dir zu Hause angekommen ist. Bitte mach die Augen auf für deine Liebe und Größe und begegne du. Danke, dass wir so frei vor dich kommen dürfen, obwohl auch wir, wenn wir auf diesen Tag und die letzten Tage schauen, obwohl auch wir immer wieder an deinen Weisungen vorbeileben. Danke, dass du Tag für Tag da bist, reinigst, wiederherstellst und wir aus deiner Gnade Tag für Tag leben dürfen. Und so auch heute Morgen, lass uns deine Gnade zukommen, gib Andreas Vollmacht, von dir zu reden. Mach unsere Herzen auf dafür und Begegne uns und zeig uns tiefer, wer und wie du bist. Wir danken dir, dass auch unsere Kinder von dir hören dürfen. Danken dir für alle, die ihnen dienen und als Mitarbeiter für sie da sind. Segne unsere Kinder auf ihrem Weg und schenk es, dass du ihnen immer tiefer ins Herz fällst. Und gebe all unseren Mitarbeitern deine Liebe für die Kids. Und Herr, wir legen dir auch dein Volk hin. Du siehst alle Unruhen und alle Not in der ganzen Region. Und bitte begegne du, bitte führe dein Volk immer mehr dazu, dass sie dich erkennen dürfen und tu du deinem Volk wohl und wirk in die ganze Region hinein und beruf Leute und schenk, dass dein Evangelium aufleuchten darf inmitten allen Schrecklichen, was passiert. Danke, dass du auch bei unseren Geschwistern bist, die weltweit unter ganz anderen Umständen zusammenkommen, viel Not und viel Bedrängnis haben. Mach sie stark. Überwinde mit deiner Herrlichkeit und Liebe ihre Verfolger und gib ihnen einen Blick auf deine Herrlichkeit und halte sie fest und tröste sie in all dem Elend. Danke, dass wir allesamt auf dich zugehen und uns freuen dürfen, wenn wir in deiner Ewigkeit ankommen und in dieser Hoffnung auch heute Morgen hier zusammen sind, zu deiner Ehre und in deinem Namen. Amen.
Der zweite Teil. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Er sagt ihnen aber auch ein Gleichnis. Kann auch ein Blinder einen Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Der Jünger steht nicht über dem Meister. Wenn er vollkommen ist, so ist er wie sein Meister. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still, Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und sieh dann zu, dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht trägt und keinen faulen Baum, der gute Frucht trägt. Denn jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Man pflückt ja nicht Feigen von den Dornen, auch liest man nicht Trauben von den Hecken. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens und ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen. Denn wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie, ich will euch zeigen, wem er gleicht. Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und grub tief und legte den Grund auf Fels. Als aber eine Wasserflut kam, da riss der Strom an dem Haus und konnte es nicht bewegen, denn es war gut gebaut. Wer aber hört und nicht tut, der gleicht einem Menschen, der ein Haus baute auf der Erde, ohne Grund zu legen, und der Strom riss an ihm und es fiel gleich zusammen und sein Einsturz war groß. Galiläischer Frühling. So poetisch hat man seit dem Ausgang des 19. Jahrhunderts in der Theologie diese Phase, diese Anfangsphase in der Wirksamkeit von Jesus genannt. Galiläischer Frühling klingt irgendwie gut, klingt so hoffnungsvoll, klingt so, jetzt geht's los, klingt so, ach, es bricht alles auf, wunderbar, wunderschön, wenn es Frühling wird. Natürlich, galiläischer Frühling. Galiläisch auch deswegen, weil eben diese Anfangsphase eben in dieser Gegend auch stattfand. Alles so um den See Genezareth rum, kann man nachlesen. Immer an dem Anfang der Evangelien, bei den Synoptikern sowieso, Matthäus, Markus, Lukas, aber selbst bei Johannes kann man diese Phase des sogenannten galiläischen Frühlings feststellen. Viele Menschen, richtig viele Menschen kommen zu Jesus. Die erleben ihn. die erfahren bei ihm Hilfe, die werden geheilt, die werden gesund, die erleben Rettung und vor allem sie hören ihn, sie hören ihn. Sie nehmen seine Worte auf und begegnen dem, was er da sagt. Lydie sagt in Lukas Evangelium dazu, seine Auslegung, sie kommen aus ihrer Dumpfheit heraus. Wunderbar. Aus der Dumpfheit heraus, sie kommen aus ihrer Lebensohnmacht heraus, sie kommen aus ihrem Minimalismus heraus. So ist der Frühling am besten hier zu beschreiben. Wunderbar. Und zu diesem Frühling gehören auch große Lehrstücke. Große Lehrstücke im Matthäus-Evangelium, das bekanntere Stück, die sogenannte Bergpredigt. Und jetzt hier im Lukas-Evangelium das andere Stück, die sogenannte Feldrede. Und natürlich ist ja klar, ist ja logisch, wo wir nichts wissen oder zu wenig wissen, blühen Hypothesen ohne Ende. Und so sind wir seit 2000 Jahren im großen Hypothesenraum, wie auf der einen Seite diese Bergpredigt, Matthäus 5, 7, und zum anderen die sogenannte Feldrede, Lukas 6, heute gelesen, wie die irgendwie miteinander zusammenhängen. Also am einfachsten ist, es war derselbe, der gepredigt hat. Das ist natürlich schon mal ganz klar und sehr hilfreich zu wissen. Aber wie die dann zusammengehören, ach, wunderschön, seitenweise Überlegungen mit irgendwelchen Begründungen und ganz grob, ich versuche zu elementarisieren, ist natürlich klar, die Inhalte sind zum Teil identisch, das fällt natürlich jedem auf. Die Feldrede ist kürzer als die Bergpredigt. Ist nun Bergpredigt und Feldrede zum gleichen Zeitpunkt gehalten worden? Man denkt, nein, kann nicht sein, da Berg, da Feld. Aber so einfach ist es nicht, weil je nachdem, wie man den Berg beschreibt, manche von uns waren ja auf dem Berg der Bergpredigt, hallo Berg, Fragezeichen. Und auf der anderen Seite, wie sah das Feld aus, der Feldrede, ist es vielleicht ja doch identisch. Aber wie gesagt, man weiß es eben nicht. Und viele sagen, ist doch sowieso egal, hat Jesus sowieso nie so gehalten, wurde in der nachösterlichen Zeit von seinen Anhängern nett zusammengestellt und drüber geschrieben, Bergpredigt und Feldrede, und dann war der Käse gegessen, das ist natürlich die liberale Variante davon. Wie auch immer, wir entdecken, wir wissen nichts Genaues, wir wissen es einfach nicht. Was wir aber erkennen, und das kann man gut erkennen, dass das, was wir heute Morgen gemacht haben, mit großer Wahrscheinlichkeit so nie stattgefunden hat. Nämlich, dass man das an einem Stück mal eben in ein paar Minuten barmherzig durch Lied und Gebet unterbrochen gelesen hat. Das war so nicht gedacht. Man merkt ja schon nach den ersten Versen, muss man eigentlich aufhören. Muss man nachdenken, erstmal wirken lassen. Ist ja unglaublich, was in ein paar Versen man so an Dosis an Lehre mitbekommt. Und natürlich erleben wir das ja auch in Evangelien, dass unsere Art von Aufnahme von Lehre und die Art von Aufnahme von Lehre damals ziemlich weit auseinandergehen. Die waren ja nicht eben mal für 35 Minuten zusammen, haben nebenbei auf die Uhr geguckt und gehofft, dass bald Mittagessen ist, sondern die hatten ja mehrere Stunden, war manches Mal sogar mehrere Tage, irre, Zeit gehabt, um jetzt sich auf diesen Rabbi, auf diesen Lehrer einzulassen. Merkt man allein hier, allein von den Ortsangaben, dass der aus der Umgebung kam? Ja, klar. Aber plötzlich heißt es hier in Lukas 6, es waren auch Leute aus Jerusalem. Ja, da konnte man ja nicht eben mal sich ins Auto setzen und rüberfahren. Die waren ja stundenlang unterwegs, dahin zu kommen, aus dem Raum von Judäa. Und dann, oh Überraschung, sogar aus dem Küstenstreifen, Tyros und Sidon, bis die erst mal da oben waren, im Gebiet von Galiläa. Und dann war man nicht eben mal kurz da und rauschte wieder weg. Nein, dann nahm man sich Zeit, dem Rabbi, dem Lehrer, dem Meister zuzuhören. Und dann kam ein Lehrmodul nach dem anderen. Zwischendurch dachte man nach, fragte nach, redete miteinander, dann kam wieder ein Lehrmodul. Hochinteressant, wie das gemacht ist. Und ja, tatsächlich, im Gegensatz zu unserem doch stark abnehmenden Hirn mit seiner stark abnehmenden Leistung, deswegen brauchen wir die digitale Revolution, sonst sind wir gar nicht mehr lebensfähig, hatten die damals noch eine enorme Möglichkeit, sich die Dinge zu merken. Tatsächlich. Und dazu gehörte auch dieses Memorieren mit dazu, das Wiederholen mit dazu, bis hinein in die Reihenfolge der Module, der Einheiten. Dass man genau wusste, nach dem Einheitsblock kommt der und nach dem kommt der. Und dann konnte man tatsächlich so miteinander sich die Texte merken und abgleichen. Und das Ganze nur Lehre, nur Worte. Aber die haben ihm zugehört. Wer denn? Die 12 Jünger, die 12, die gerade erst eingesetzt waren und dann die eine große Zahl von seinen Jüngern, eine große Menge des Volkes, wie gesagt, nicht nur Galiläa, Judäa, Jerusalem, Tyros, Sidon, wunderbar. Wie haben sie das erlebt? Nehmen wir einmal den Schluss der Bergpredigt, dann hörten wir da, dass es heißt, und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, gingen sie alle dankbar vor, dass es endlich fertig war. Als Jesus diese Rede vollendet hatte, entsetzte sich das Volk über seine Lehre. Entsetzte sich, die waren außer Kontrolle. Er lehrte sie nämlich mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. So etwas haben wir noch nie gehört. Und jetzt natürlich stellt sich doch die Frage. Das ist doch die Frage überhaupt. Warum kommt nach dem galiläischen Frühling kein galiläischer Sommer? Warum kommt nach dem galiläischen Frühling keine galiläische Ernte? Warum heißt der nächste theologische Fachausdruck nach galiläischem Frühling galiläische Krise? Und galiläische Krise meint die Phase, wo sie immer stärker, immer klarer, immer deutlicher auf Abstand gingen von dem, den sie zu dem Zeitpunkt noch so faszinierend fanden. Was hat sie denn so irritiert? Was war denn so befremdlich? Was war denn so störend? Zuerst sind sie alle hingezogen und hatten da erstaunliche Erfahrungen mit diesem Rabbi aus Nazareth gemacht. Waren begeistert von ihm, natürlich auch von seinen Taten, ja selbstverständlich. Und jetzt sind sie ausgestiegen. Der galiläische Frühling implodiert. Der galiläische Frühling hört einfach auf. Sie sind nicht bei ihm geblieben. Sie sind auf Distanz gegangen. Und man darf sich das wirklich fragen. Haben die vielleicht und auch ihre Verantwortlichen den Lehrer besser verstanden als manche von uns? Haben die ihn vielleicht besser verstanden? Und gerade weil sie ihn verstanden haben, sind sie auf Abstand zu ihm gegangen. Wollten das so nicht. Wollten alles möglich, aber nicht das, was sie da herausgehört haben. Und deswegen steht auch heute vor uns jetzt diese Feldrede aus Lukas 6 als Ganzes einfach mal da. Und auch wenn das ganz schwer zu trennen ist, das werden Sie merken, wenn ich da in den nächsten paar Minuten das versuche zu erklären, wenn das ganz schwer zu trennen ist, lasst uns drei ganz elementare Fragen heute Morgen stellen. Die eine Frage ist, wer ist denn der Lehrer? Wer ist denn der Lehrer? Die zweite elementare Frage, ich weiß, es ist sehr elementar, wer wird denn da gelehrt? Wer wird denn da gelehrt? Und die dritte Frage, logisch zu erwarten, was lehrt denn der Lehrer? Wer ist der Lehrer? Wer wird gelehrt? Was wird gelehrt? Und klar, die jetzt mit uns hier im Kontext der Lahö unterwegs sind, die wissen natürlich, dass das jetzt ungeplant richtig gut passt zu dem, was wir in den letzten Mittwochen miteinander in unserem Bibelstundenstudienkurs miteinander bewegt haben. Da werden so viele, hoffe ich, kleine Wiederholungsblobs aufkommen, die den einen anderen richtig glücklich machen, dass er doch Mittwoch mit auf Sendung war. Wir können fragen, warum sind die ausgestiegen? Und wir können positiv fragen, warum steig ich nicht aus? Warum steigen wir nicht aus? Warum sind wir noch bei dem Lehrer? Werden von ihm gelehrt, mit welcher Lehre? Wer ist denn der Lehrer? Damals war das etwas ganz Wichtiges, was Bedeutsames, Großartiges, wenn man einen Lehrer hatte. Ganz im Gegensatz zu unserer Kultur war das das Nonplusultra, wenn man einen Rabbi hatte, der bereit war, ein unter seine Fittiche zu nehmen, mit ihm einen Weg zu gehen, zu wissen, man geht mit dem eine Spur des Nachdenkens, des biblischen Nachdenkens. Und deswegen standen die in hoher Wertschätzung, das erleben wir immer da in den Evangelien, die Rabbi, die Meister, die so beschrieben werden, das ist was ganz Wichtiges und Bedeutsames. Ja, man konnte sie sogar mit dem Titel Herr anreden, im Sinn von besonders hochgeachtete Persönlichkeit. Der heute Morgen Losung und Lehrtext schon gelesen hat, der ist auf Johannes 3 gestoßen, auf den Nikodemus, eine ganz wichtige führende Persönlichkeit. Und Nikodemus sagt zur Einleitung seines Gesprächs mit Jesus nach diesem klassischen Satz: Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Das war der Satz. Wir respektieren dich als einen von Gott autorisierten und gesandten Lehrer. Aber bitte nicht mehr. Bitte nicht mehr. Und jetzt haben die gemerkt, während sie ihm zuhörten, sei es in der Bergpredigt, sei es in der Feldrede, sei es in x Reden und Ansprachen dazwischen, in diesem galiläischen Frühling, das, was dieser Meister, das, was dieser Rabbi, das, was diese Stimme Gottes da sagt, das ist nicht normal. Das stimmt doch alles so nicht. Das passt gar nicht in mein kleines Universum. Das passt nicht in meine jüdische Welt. Das passt nicht in meinen Denkraum. Das passt nicht in meinen religiösen Raum, den ich so habe. Ich versuche diesen Jesus ja zu integrieren in meinen Raum. Aber der springt immer wieder raus. Und wenn ich ihm richtig gut zuhöre, merke ich, der ist gar nicht kompatibel mit mir. Der ist gar nicht mit meinem Denkraum zufrieden, der ist ja ganz woanders. Und da, wo ich am Anfang so fasziniert war, mich entsetzte, begeistert war, wo vielleicht Heilungen, Hilfen, sonst was geschehen sind, wo ich also quasi wie ein Magnet angezogen wurde von Jesus, soweit ich gleichzeitig immer mehr abgestoßen, irritiert von dem, was mir da entgegenkommt. Was kommt mir denn entgegen? Mir kommt schon in den Seligpreisungen, die er hier sagt, entgegen, dass er eine Trennung aufbaut. Das sind die einen, die selig gepriesen werden, die mit ihm unterwegs sind, die sich auf seine Seite gestellt haben. Seine Jünger werden deutlich angesprochen als die Seligpreisungen erhalten. Und auf der anderen Seite wird eine zweite Gruppe mit einem Wehe beschrieben. Und das Ganze hängt jetzt nicht an einem Verhalten zuallererst, sondern es hängt zuerst an einer Beziehung zu wem. Und jetzt nennt sich dieser Rabbi ganz eigenartigerweise, er nennt sich, er sei der Menschensohn. Der Menschensohn. Und dieser Begriff für uns Heidenchristen natürlich nur sekundär zugänglich ist, für alle, die aus dem jüdischen Kontext kamen, natürlich tief gefüllt. Wenn das Wort Menschensohn aufleuchtet damals, dann stand vor ihnen dieses großartige Kapitel aus dem Propheten Daniel, Kapitel 7, wo dieser Sohn eines Menschen, wo dieser Menschensohn zu Gott selbst gebracht wird, in ganzer Autorität, in ganzer Vollmacht und ihm das Reich und die Herrschaft und alles übergeben wird. Und jetzt steht da ein Rabbi irgendwo im galiläischen Raum und sagt, übrigens die Beziehung zu mir, zum Menschensohn, ist entscheidend. Ah, da fliegen die Sicherungen raus. Das passt nicht. Rabbi, ja. Gottes Frage, ja. Nachdenken über das Gesetz, ja. Aber Jesus, wie kannst du dich als Menschensohn bezeichnen? Und wie kannst du sagen, dass die Zugehörigkeit zu dir nun die Unterscheidung ist zwischen selig bist du und wehe euch? Das geht uns zu weit. Das geht uns einfach zu weit. Und dann kommt er, dieser Rabbi, und sagt diese Sätze, die weltbekannt sind. Er sagt ihnen eben tatsächlich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Das sprengt den schon so großen, wunderbaren Rahmen der Tora, der Weisung, die Gott durch Mose seinem Volk gegeben hat. Das war ja schon unglaublich. Sie waren doch gar keine Heiden, sie waren doch gar nicht weit weg, sie waren doch ganz nah dran, sie waren das Volk Gottes, sie hörten doch ihm zu, sie waren Anhänger des Mose und des Gesetzes, das Gott ihm gegeben hatte. Aber das ist zu heftig, das ist ja eine Überschreitung des Rahmens, den die Tora, den die Sinai-Tora gesetzt hat. Und den Rahmen der Sinai-Tora, den kann nur der Gesetzgeber überschreiten. Nur der Gesetzgeber darf sagen, ich ändere das Gesetz, ich erweitere das Gesetz, ich beende ein Gesetz. Das kann doch kein Mensch, das kann doch niemand machen, das kann auch kein Jesus machen, der irgendwo im galiläischen Raum unterwegs ist. Denn da würde er sich ja was anmaßen. Was würde er sich anmaßen? Was maßt er sich hier an? Er maß sich an, die Autorität und die Berechtigung zu haben, in die Sinai-Tora hineingreifen zu können. Aber das geht gar nicht. Der macht sich ja zu Gott. Und mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Merken Sie, wie ein kalter Wind weht im galiläischen Frühling. Aber der Hintergrund ist, die haben was verstanden. Die haben verstanden, das ist nicht einfach nur irgendeine Nummer, wie wir X hatten in der langen, wunderbaren Geschichte Israels. Das ist ein ganz anderer. Der nimmt die Autorität in Anspruch, er wäre der Menschensohn aus Daniel 7. Der nimmt die Autorität in Anspruch und sagt, ich kann mal eben die Sinai-Tora verändern. Und er ist der, der hier auch noch sagt, ihr könnt mich nicht einfach Herr, Herr nennen und dann nicht tun, was ich euch sage. Und Herr, Herr in dieser Doppelung geht bei weitem hinaus über ehrfurchtvolle, respektvolle Anerkennung, die man einem Rabbi gab, sondern dieses Herr, Herr, das kennen wir aus dem Alten Testament, das wurde nur einem gesagt. Nur einem, dessen Namen man nicht aussprach. Und deswegen das Ersatzwort Herr nahm. Man hat ihn nicht, wie wir das tun und meinen, wir wären da schon weit voraus. Man hat ihn nicht als Jahwe bezeichnet, wo wir bis heute keine Ahnung haben, ob die Aussprache stimmt. Sondern hat ihn respektvoll Herr, Herr genannt. Herr, Herr. Und jetzt sagt dieser Jesus, ihr könnt mich nicht, was sie ja gar nicht getan haben, ihr könnt mich nicht Herr, Herr nennen, ihr könnt mich nicht Jahwe, ihr könnt mich nicht Gott nennen. Also, dann ist eben alles aus und endgültig ist alles aus, als er bei seiner Predigt endlich am Ende angekommen war. Denn das berühmte Beispiel vom Hausbau ist nichts anderes als eine Darstellung des sogenannten Endgerichtes. Am Ende kommt das Gericht, da kommt der Sturm. Da kommt der Sturm. Wie auch immer man das beschreibt, Matthäus, Lukas. Aber die Fakten sind klar und dann muss deutlich sein, habe ich ein Haus, was dem Sturm des Endgerichtes standhält. Und welches Haus, oh Überraschung, hält im Sturm des göttlichen Endgerichtes stand? Nur das Haus, das zu mir kommt, mich hört und meine Rede tut. Das Endgericht entscheidet sich an diesem Rabbi Jesus im galiläischen Frühling. Wie bitte? Das geht doch gar nicht. Kann das sein, dass die ihn viel besser verstanden haben als wir heute? Bist aber auch nett, bisschen Bergpredigt, nett Feldrede, ethisch herausfordernd, ja, was kommt jetzt? Und die standen damals da und sagten, hallo, Menschensohn, Torageber, Sinai-Tora, Herr, Herr, gerichtsentscheidend, also, nee, wir reisen wieder nach Tyros, Sidon, nach Juda. Und Jerusalem und auch im galiläischen Frühling implodiert ganz schnell diese große Welle. Wenige Stunden bevor sie ihn hingerichtet haben, fragt ihn die oberste religiöse Instanz die Frage aller Fragen. Bist du denn der Christus? Bist du der Sohn des Hochgelobten? Jetzt sprich doch mal Klartext. Ich bin's, sagt er. Ich bin's. Und ihr werdet sehen, den Menschensohn aus der Feldrede. Ihr werdet sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft, wie in Daniel 7 beschrieben, und kommen mit den Wolken des Himmels als letzte entscheidende Autorität und Instanz. Das war's. Und da ging der Weg ins Kreuz. Steige ich aus? Steigen Sie aus? Sagen Sie, nein, gerade umgekehrt, deswegen bin ich dabei. Bitte, wenn das nur eine weitere Nummer eines jüdischen respektvollen Lehrers gewesen wäre, dann müssten wir heute Morgen sich nicht versammeln. Dann müssten wir nicht hier Gottesdienst feiern, dann müssten wir nicht ihm zusingen, heilig für immer, heilig für immer. Und das meinen wir doch ernst. Wenn das nur irgendein respektvoller Rabbi gewesen wäre. Nein, wir steigen doch nicht aus. So umgekehrt, wir sagen, genau deshalb, weil er mehr ist, als sie damals im Ersten meinten, dass er wäre, genau deshalb sind wir dabei. Jesus, das ist der Grund, warum wir da sind. Das ist der Grund, warum wir da sind. Das ist der Grund, warum wir singen, warum wir beten, warum wir vor dir auf die Knie gehen, warum wir deinen Namen loben, warum wir dich ehren, weil du eben nicht nur ein von Gott gesandter Lehrer bist, sondern du bist dieser Menschensohn aus Daniel 7. Du bist das. Du bist der Toragegeber, der Gesetzgeber. Du bist dieser Herr, der allmächtige Gott. Du bist tatsächlich diese endzeitliche Entscheidungsgröße. Das bist du. Das bist du, Herr. Und deswegen sind wir da. Nein, wir gehen nicht weg. Wir sind genau deshalb dabei. Weil der Lehrer der Lehrer ist. Weil der Lehrer dieser Lehrer ist. Darum sind wir dabei. Und wer wird gelehrt? Nun, das ist eine ganz spannende Frage. Wer wird gelehrt? Es werden hier, wenn wir mal die Jünger ausblenden, es werden hier Menschen gelehrt, die irritiert sind über den Inhalt der Lehre. Sie dachten zuerst, das wird gut, und sie merkten, das wird gar nicht gut. Sie waren irritiert über den Inhalt der Lehre. Sie hörten ihm zu und sagten immer, ja, ja, aber. Du bleib doch jetzt mal im Maß. Überzieh doch nicht dauernd. Sei nicht so wahnsinnig radikal. Dein Selig auf der einen Seite und das Wehe auf der anderen Seite. Meine Güte, es gibt doch noch Grau. Es ist doch nicht nur alles so oder so. Und das mit dem Feindesgebot, also boah. Wir waren schon richtig gut in der Sinai-Tora. Warum musst du alles überziehen? Das ist nicht ausreichend. Das bringen wir doch nicht. Das schaffen wir doch gar nicht. Ich weiß nicht, wie Sie den Sportunterricht in Ihrer Schulzeit erlebt und überlebt haben. Es gibt ja ganz unterschiedliche Erfahrungen. Komisch, ich habe noch so ein paar Dinge in meinem Kopf abgespeichert, therapeutisch gut aufgearbeitet, alles okay. Eine Situation, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich fand das damals toll, diese ganzen Dinge, die da neue Sportarten an. Dann war eine Phase, eine kurze Phase, wo es um Hochsprung ging. Ich fand das so toll. Ich fand das so toll, weil, oh, ich Naivling, gar nicht kapiert habe, wie das abläuft. Denn ich kam da locker drüber. Ich kam bei dem ersten Sprung locker drüber. Und mit all denen, die mit mir locker drüber kamen, fühlten wir uns natürlich richtig gut. Wir sind drüber, die Latte liegt noch. Hey, hallo, nächste Runde. Bim. Okay, ich komme da drüber. Und natürlich kamen wir noch drüber. Das motiviert ja auch. Dann bim. Und irgendwann wurde die Schlange, die noch versuchte, drüber zu kommen, immer kleiner. Und die ganzen Loser standen schon an der Seite, weil, hallo, zu hoch, ich kann's nicht. Und irgendwann konnte man aufrecht unter der Latte durchgehen. Und dann wusste man, die spätestens jetzt, das war's. Und verstehen Sie, dieses Gefühl hat der Hörer bei dem Prediger von der Feldrede. Der kommt an und will motiviert werden und sagt, ich bin schon gut, mach mich besser, Jesus. Und Jesus sagt, ja, mach ich 2,50. Spring, spring, komm, spring. Und sagt dann, ich spring nicht. Ich kann's nicht, ich pack's nicht. Und dann sagt Jesus, ja, hoffentlich siehst du's, dass du's nicht packst. Hoffentlich siehst du's. Hoffentlich siehst du's, das ist der ganze Sinn. Erinnern Sie an die Bibelstunde, das ist der ganze Sinn. Das Sinai-Tora. Der ganze Sinn der Zuspitzung. Hoffentlich siehst du es. Du schaffst es nicht. Der Römerbrief läutet vor uns auf. Seiner ganzen Kraft. Nein, nicht um uns fertig zu machen. Gott und seine ganze Liebe sind doch ein Paket, das uns zur Rettung führen will. Aber auf dem Paket zur Rettung muss er uns sagen, so wie ihr es tut, sei es jüdisch, sei es nicht jüdisch, haut das nicht hin. Ihr reißt die Latte. Das spüren wir bis heute, wenn wir miteinander singen, heilig für immer, die wir in Christus heilig sind. Selbst wir spüren. Gilt das, Herr? Bin ich da dabei? Heilig, besonders, göttlich, himmlisch, zu ihm gehörend. Wir wissen, wir laufen alle unter der Latte durch. Wir laufen alle unter der Latte durch. Und deswegen Deswegen ist das ein so riesengroßes Vorrecht, das zu begreifen, dass die Weltrede ein großer Ruf ist, mit der Unmöglichkeit meines realen Lebens gerecht zu werden vor dem lebendigen Gott. Das schaffst du nicht. Das schaffst du nicht. Und wir wissen, das müssen wir auch gar nicht schaffen. Das können wir nicht nur nicht schaffen, das müssen wir auch gar nicht schaffen. Dafür ist der Bergprediger, dafür ist der Lehrer der Feldrede ja da. Dass er uns durch diese Rede, durch diese Bergpredigt, wohin schiebt? An das Ende seines irdischen Lebens. Er schiebt uns mit unserer ganzen Unfähigkeit, mit unserer ganzen Unmöglichkeit, mit all dem, was uns kennzeichnet, schiebt er uns hin zum Kreuz. Er schiebt uns hin zum Kreuz. Das sind die ganzen Loser, die beim Hochsprung ausgefallen sind, die an der Seite stehen. Und dann springt er für mich darüber. Er macht meine Fehlversuche wieder gut, nehmen Sie Bildsprache, wie Sie wollen. Und plötzlich bin ich, der in ihm und durch ihn Gerechte, Geheiligte, Gerechtfertigte. Und erlebe, dass alles, was ich von mir aus nicht in der Lage bin zu erreichen, an Standard, an Qualität, an innerer Zugänglichkeit zum lebendigen Gott, er mir einfach nur schenkt. Und deswegen besingen, jubeln wir als Jesus-Leute das Tun von Jesus am Kreuz auf Golgatha, wo er meine Unfähigkeit, meine fehlende Gerechtigkeit, mein Nicht-Heiligsein, mein Reißen der Latte gut gemacht hat durch seine Versöhnung. Und ich jetzt einer von diesen Beschenkten bin, die im Himmel sind, die angekommen sind, die Ewigkeit, die Leben haben. Ich bin einer von diesen Gelehrten. Einer, der das gelehrt bekommen hat. Und der die Freude hat mit ganz, ganz vielen hier und im Stream darüber hinaus sagen muss, ja, das ist das Kernstück der Lehre von Jesus. Du reichst die Latte. Ich mach's für dich. Steig bei mir ein. Und nimm das Geschenk in Dankbarkeit an und lebe mit diesem Geschenk und Vorrecht. Wunderbar. Und spätestens jetzt, merken Sie, wie es schon krusselt, spätestens jetzt denken Sie, ja, dann kann ich ja eigentlich Lukas 6 überspringen. Denn ich habe ja verstanden, was es bedeutet. Und das habe ich ja jetzt bei mir auch schon erlebt. Super, danke. Ich habe verstanden, Herr, ich bin einer von denen, die eben tatsächlich begriffen haben, ich kann diese Feldrede überhaupt nicht erfüllen. Und Halleluja, ich muss sie nicht erfüllen. Gut, dann lesen wir doch jetzt in Lukas 7 weiter, oder? Oder Lukas 7 weiter. Das ist doch dann für uns wieder der nächste Text, wo dann eben das kommt. Und wir wissen, jetzt sind wir wieder auf dem normalen Feld, die Heilung beim Hauptmann von Kapernaum, wunderbar. Und Lukas 6 ist historisch rückblickend interessant. Und Sie ahnen schon, das haut so nicht hin. Das haut so nicht hin. Aber ich darf Sie ganz kurz mit hineinnehmen. Das ist ja das, was wir jetzt gerade hier lehren, predigen. Wir sind doch nicht die Ersten, die das gemerkt haben. Meine Güte, wir stehen doch nicht am Anfang, wir sind ja am Ende der Geschichte. 2000 Jahre erleben Jesus Leute die Feldrede. Sind genauso, wie sie unterwegs sagen, wow, ich bin bei diesem Lehrer. Sagen, ja, ich bin von diesem Lehrer gelehrt worden. Ja, er hat mir mein Leben geschenkt. Ja, ich habe den Römerbrief für mich erlebt. Christus ist in mein Leben hineingekommen. Halleluja. Und dann sich fragen, und was mache ich jetzt mit der Feldrede? Für die, die glauben, wohlgemerkt. Für die, die alles in Christus haben. Was mache ich jetzt mit der Feldrede? Zweites Jahrhundert. Da fing es schon an. Relativ schnell wurde es falsch. Denn da wurde dann gesagt, also die Feldrede, Bergpredigt, die ist nicht für alle Christen geeignet. Nicht alle, Zitat, können das ganze Joch des Christus tragen. Also Motto, wow, wir müssen da ein bisschen pädagogisch klug sein. Deswegen für das Jahrhundert, wir unterscheiden zwischen den Vollkommenen und den Einfachen. Die Einfachen, die halten sich an den Dekalog und versuchen halbwegs durchzukommen. Die Vollkommenen gehen an die Bergpredigt, die Feldrede ran. Mittelalter, ähnliches Idee, die sogenannten evangelischen Räte. Also die evangelischen, die dem Evangelium gemäßen Top-Räte, Ratschläge, Bergpredigt und Feldrede, sind ausnahmslos für den Klerus und den Ordensstand geeignet. Die anderen, die nehmen die Präsepta, das sind die ABC-Sachen. Und dann könnte man noch denken, dass eventuell eine Verrechnung stattfindet zwischen denen, die oben alles machen und im Plus sind, und denen, die unten nicht ganz durchkommen, dass wir am Ende gemeinsam es doch hinkriegen. Die Waldenser, kennen wir ja hier, haben unterschieden zwischen den Perfekti und den Amici. Also die Perfekti ist klar, Amici sind Freunde, sie versuchen es. Ja. Merken Sie es? Dann sind wir schon in der Neuzeit. Neuzeit hat man dann, ist man noch weiter gegangen und hat gesagt, nee, das müssen wir noch erweitern. Das sind wir in unserer Hybris noch dramatischer geworden. Das muss für alle gelten. Wir machen daraus eine Staatsethik. Die, die ein bisschen älter sind mit mir, die wissen, das war dieser komplette theologische Irrläufer der Friedensbewegung. Einfach nicht nachgedacht. Und andere sagen, völlig falsch. Reine Interimsethik heißt sowieso nur gedacht für die paar Jahre. Also von eben jetzt da bis Ostern und dann Feierabend, Ende aus, vergiss es. Merken Sie es? Es ist richtig interessant. Also ich weiß ja natürlich, ich werde scheitern, das weiß ich doch jetzt. Mein religiöses Ich wird scheitern. Ja, das weiß ich. Und ich bin in Christus angenommen, weiß ich auch. Ich bin jetzt bei ihm. Und was ist denn jetzt wichtig? Was ist jetzt so wichtig, dass in ihn und mir der Heilige Geist angekommen ist? Zum ersten Mal, das ist die erste Chance von Menschheit, die autorisiert ist, tatsächlich durch den in ihn wohnenden Geist einen Weg gehen zu können. Nicht, bitte, Vorsicht, Falle, nicht um etwas zu erreichen. Da sind wir durch. Ich bin ja schon unter Latte durch. Ich wurde ja schon gerecht, weil ich geheiligt, geliebt, angenommen. Sondern weil ich in Christus angenommen bin, bin ich jetzt durch den innewohnenden Heiligen Geist autorisiert, meinen Weg in den Raum der Lehre, der Bergpredigt / der Feldrede hineinzugehen. Und bevor Sie die Panik bekommen, hören Sie mein Beispiel. Unsere vier Enkelkinder mit all dem, was sie uns an Freude bereiten, können 2 von 4, das ist schon mal ein guter Schnitt, schon laufen. 2 noch nicht. Aber natürlich werden sie mir zustimmen, ich darf damit rechnen. Die sind also schon im Raum des Lebens angekommen, aber eine Fähigkeit, die schon in ihnen liegt, die haben sie noch nicht für sich ausprobiert. Da sind sie noch nicht drin. Und sie wissen, wenn so eine kleine Person anfängt zu laufen, das ist der ganze Stolz der Eltern. Das wird mitgeteilt in den digitalen Räumen. Sie hat heute, er hat heute die ersten Schritte gemacht, ohne gleich wieder hinzuhauen. Und tatsächlich, er ist von A nach B, das war eine Strecke von 80 Zentimetern, tatsächlich 1:1 gekommen. Verstehen Sie, was ich meine? Verstehen Sie das? Ist das gut? Ja, das ist gut. Wird das so bleiben? Nein, hoffentlich nicht. Und das ist das. Sie und ich treten mit der Neuschöpfung in Christus, mit der Fähigkeit laufen zu können, in den Raum der Feldreden der Bergpredigt rein. Und ihre ersten Schritte und meine ersten Schritte, aber es sind Schritte im Raum der Feldrede und der Bergpredigt. Und das merkt man, wenn man nun guckt, wie die Feldrede und die Bergpredigt adaptiert, aufgenommen wurden, wohlgemerkt für alle Experten der Theologie, nachösterlich aufgenommen wurden. Für die reale Gemeinde Jesu. Natürlich wurde die Bergpredigt zitiert bei Petrus im Petrusbrief. In der Johannes-Offenbarung gibt es Belegstellen von der Bergpredigt-Weltrede. Man geht davon aus, dass der gesamte Jakobusbrief aufgebaut ist in Analogie zu den Modulen der Bergpredigt. Und am allerwichtigsten, dass es für uns in diesem Haus und Raum natürlich absolut notwendig ist, dass Paulus, ja selbstverständlich würde ich sagen, manche würden sagen, es geht gar nicht, aber war halt so, dass Paulus selbstverständlich die Weltrede zitiert hat. Ich habe es ja schon gelernt, deswegen habe ich den Vers ja erzählt. Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und das steht in ganz normalen, durchschnittlichen Bibeln als eine Belegstelle natürlich der erste Korintherbrief mit drin. Da nimmt Paulus eben mal die Worte der Feldrede auf, wenn er es dann so sagt, bis auf diese Stunde leiden wir übrigens Hunger und Durst und Blöße, wir werden geschlagen, wir haben keine feste Bleibe, wir mühen uns mit unseren Händen arbeiten, jetzt schmäht man uns. Aha, so segnen wir. Verfolgt man uns, so dulden wir's. 1:1 Weltrede von Jesus. Man verlästert uns. Wir reden natürlich freundlich. Wir sind ja geworden wie der Abschaum der Menschheit jedermanns Kehricht bis heute. Luther Deutsch nimmt noch sehr vorsichtige Formulierungen für Abschaum und Kehricht. Das ist Weltrede. Steige ich jetzt aus? Nein. Ich steige ein. Ich steige ein. Ich bin mit Ihnen autorisiert, laufen zu lernen. Also nachdem wir wissen, wer der Lehrer ist, genau den Lehrer will ich. Nachdem ich weiß, wer gelehrt ist, ich, der ich in Christus angekommen bin, und anfangen darf, durch den Geist autorisiert laufen zu lernen, frage ich natürlich, was wird mir denn gelehrt? Das machen wir jetzt ganz bibelkundlich. So wie wenn Sie irgendwo in einem Theologiestudium, an einer Bibelschule wären, wie müssen Sie die Feldrede in Ihrem Kopf abspeichern? Sie müssen sie abspeichern in klassischen 5 Blöcken, so hat man sie drauf. Die 5 Blöcke der Feldrede. 1. Block, die sogenannten Seligpreisungen und das Wehe, das gibt man schon mal gut rein. 2. Block, alles zum Thema Feindesliebe. 3. Block, das Richten und Vergeben. 4. Block, die 5 Bildworte in der Feldrede, haben Sie so drauf. Das ist der blinde Blindenführer, das ist Meister und Schüler, das ist Splitter und Balken, guter und fauler Baum und die Schatzkammer des Herzens. Und das schließt mit dem 5. Block ab, nämlich mit diesem gerichtsfesten Hausbau. Und wenn Sie das drauf haben, sind Sie bibelkundlich für die Feldrede fit. Warum habe ich das gemacht? Um Ihnen zu sagen, hat sich jetzt dadurch irgendetwas bei Ihnen geändert? Nein. Verstehen Sie, nur dass ich mal Feldrede gehört habe, tut sich ja bei mir gar nichts. Ich kann sagen, ja, ich habe mich auch mit der Feldrede beschäftigt. Im Prinzip stimme ich auch der Feldrede zu. Ich würde auch sagen, ja, sie hat für mich eine Folge, der ich in Christus bin und jetzt tatsächlich auch autorisiert bin, da meinen Weg zu gehen. Und Sie sitzen immer noch auf dem Boden, sind noch nie ein einziges Mal aufgestanden. Wollen Sie mit mir aufstehen? Das sieht komisch aus, ich weiß. Wenn man ein knappes Jahr alt ist und versucht aufzustehen und seinen Pampers-Po hochstemmt an irgendeinem Tisch und da wackelig auf diesen Gummibeinchen steht und um einen herum laufen alle. Aber du weißt nicht, ob du in der Lage bist, einen Schritt zu gehen. Einen Schritt zu gehen. Und doch ist das das Größte, was passieren kann, wenn du mit mir autorisiert durch den Christus ans Laufen kommst, in der Feldrede, in der Bergpredigt. Wär's denn so schlimm? Liebe Schwester, lieber Bruder, wär's denn so schlimm, wenn ein bisschen wir laufen lernen würden? Wenn wir die 80 Zentimeter vom Stuhl bis zum Couchtisch alleine schaffen könnten? Wenn der Heilige Geist in uns etwas bewirken würde? Nein, wo wir nicht schulterklopfend dastehen würden, sondern wie wir sagen würden, oh mein Gott, danke. Danke, dass du mich autorisierst. Wäre es so schlimm, wenn in der nächsten Woche ein bisschen Feldrede, Luft, ihre und meine Nachfolgeexistenz durchziehen würde? Wäre so schlimm, wenn der Heilige Geist Ihnen eine Möglichkeit gäbe, eine Möglichkeit gäbe, die sogenannte goldene Regel zu praktizieren? Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun, so tut ihn auch. Nicht so prinzipiell à la Kant, sondern so elementar à la Jesus. Wäre es so schlimm, wäre es wirklich so schlimm, wenn tatsächlich in dieser Woche einmal der Splitter meiner Schwester, meines Bruders mir sowas von egal wäre, weil ich gerade so intensiv bemüht bin, die Schreinerei aus meinem Auge rauszukriegen? Wäre das so schlimm, wenn ich die Schatzkammer meines Herzens reinigen würde und statt dem ganzen SCA was Gutes rausgehen? Wäre das so schlimm, wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über? Wäre es so schlimm? Wäre es schlimm, wenn tatsächlich statt meinem Fluch ein Segen käme? Wenn ein selig ich hören würde von Jesus für meinen Lebensstil? Verstehen Sie? Jetzt im Moment scheiden sich die Geister. Die einen sind sowieso auf dem moralischen, religiösen Trip, denen ist nicht mehr zu helfen. Die anderen laufen irgendwelchen Vollkommenheitswahnen denen hinterher, vergiss es. Die Nächsten sind rein bibelkundig unterwegs, sagen, ich habe die Feldrede begriffen. Und dann gibt es die unter uns, die sich sagen, ich steige nicht aus, Herr. Du bist der Lehrer, den ich will. Und ich bin von dir gelehrt und autorisiert. Und ich steige nicht aus. Umgekehrt, Herr Jesus, ich bitte dich so sehr, dass du in dieser Woche an der einen und anderen Stelle, möglichst konkret, mein Herr, damit ich Depp das schnalle, mir möglichst konkret den Frühling, nein, nicht diesen galiläischen, sondern den christlichen Frühling schenkst, der mich herauslockt, laufen zu lernen mit dir. Und du würdest mir eine riesige Freude machen, mein Gott, wenn ich eine Woche erleben dürfte, wo ich vom Tisch bis zum Stuhl oder vom Stuhl bis zum Tisch komme. Wenn das geschehen würde, Herr, dass ich diese 80 Zentimeter schaffe, die für mich und meine Welt ein Universum sind, ich würde dich preisen. Mein Gott, schaffe ein bisschen Raum für die Feldrede. Ich bitte dich. Und so steht dieser Text vor uns und wir sagen am Ende dieses Textes, natürlich steige ich nicht aus. Natürlich gehöre ich nicht zu diesem galiläischen Frühling von damals, der implodiert ist. Ich gehöre zu diesem Christus, der mein Lehrer ist, aber ganz anders. Ganz anders. Und ich bin von ihm gelehrt worden, weil er mich am Kreuz vorbeigeführt hat. Und tatsächlich, durch den Geist autorisiert, will ich laufen lernen. Sie auch? Wir beten. Vater in Jesus, kommen wir zu dir und danken dir für dein wunderbares Wort. Wir danken dir dafür. Wir danken dir so sehr, dass du deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, gesandt hast. Nein, er ist nicht irgendein respektvoller, wichtiger, weiterer jüdischer Rabbi. Nein. Dein Sohn, das ist eine ganz andere Nummer, das ist eine ganz andere Kategorie. Und ihn haben wir angebetet, auch in den Liedern, und ihn beten wir an, als den Menschensohn, als den Gesetzgeber, als Herr, Herr, den lebendigen Gott, als gerichtsentscheidend, wir beten ihn an. Wir danken dir so sehr, dass du uns dieses Scheitern an deinen Vorgaben so deutlich vor Augen gelegt hast. Jetzt sind wir am Kreuz vorbeigekommen, haben deine Liebe, deine Vergebung, deine Heiligung, deine Reinigung, deine Rechtfertigung für uns persönlich erfahren. Und du hast uns autorisiert, durch deinen Heiligen Geist in einem neuen Leben wandeln zu können. Und jetzt bitten wir dich. Wir bitten dich mit diesem Wissen um dich. Wir bitten dich um diesen Wissen um die Gnade. Wir bitten dich damit um einen Weg, in dem du in unserem Leben zum Zug kommst. Wir steigen nicht aus. Umgekehrt, Herr Jesus, wir steigen ein und bitten dich, wir bitten dich, gib uns eine Woche mit der Luft der Feldrede. Gib uns eine Woche, in der uns ein, zwei Schrittchen in deiner Wirklichkeit gelingen. Das ist unser Gebet. Du mögst das schenken. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.